Herzlich willkommen zu Panikpause, dem systemischen Angstlöser mit Dr. Bettina Fromm
und Navin Sindhu.
Heute soll es um Ängste vor und innerhalb der Psychotherapie gehen. Ein sehr intimes Thema, worüber nicht so wirklich viel gesprochen wird und wo ein bisschen Aufklärung vielleicht ganz gut tut, da viele dieser Sorgen zwar total verständlich, aber letztendlich meist unbegründet sind.
Ich finde das ganz interessant, wenn du sagst, ein intimes Thema, über das nicht viel gesprochen wird, weil das ist tatsächlich so. Also ich denke immer, weil ich Psychologin bin und auch viele Psychologen kenne, dass das so etwas ist, wo sich niemand jetzt schämt oder dass es tabuisiert wird. Aber das ist überhaupt noch immer nicht der Fall. Was ich dann oft höre, auch im Bekanntenkreis oder was Angehörige von Klienten sagen, ist so, wie soll die oder der mir schon helfen? Das Verständnis, dass man über Gespräche eine psychische Veränderung herbeiführen kann, das ist oft noch gar nicht so da. Und da liegen häufig auch Ängste drunter.
Also man kann schon sagen, dass da oft erstmal ein gewisses Misstrauen vorhanden ist. Das Ding ist ja auch, ich glaube, dass diese Angst oder diese Zweifel, die halt oft da mitspielen und irgendwo eine natürliche Reaktion auch auf diese Unsicherheiten und Verletzlichkeiten sind, die halt natürlich ja bei den Prozessen einer Therapie und der Selbstreflexion da quasi mit einhergehen. Also letztendlich halt so eine Abwehrhaltung zum Selbstschutz, die aber auch darauf hindeuten könnte, dass da ungelöste Probleme oder tiefer liegende emotionale Konflikte bestehen, oder?
Ja klar, man neigt dann dazu, auch die Themen zu verdrängen und da sind wir wieder bei der Vermeidung, unter der ja die Ängste liegen, und dann besteht eben die Hoffnung, das löst sich hoffentlich irgendwie von alleine auf.
Das heißt, man schleppt es einfach mit sich rum, ohne irgendwas dagegen zu machen.
Also genau, und man muss ja auch nicht gleich in Psychotherapie gehen. Also es gibt ja auch andere Optionen, wenn man merkt, meine Befindlichkeit ist nicht so gut. Manchen Menschen hilft es auch, sich zu reflektieren, indem sie ein Buch zu der Thematik lesen. Oder es ist ein Gespräch mit Freunden oder auch ein Coaching. Das wären so die Stufen davor für mich.
Kurz für mein Verständnis, der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie ist doch einfach, dass es beim Coaching eher so um die Optimierung bestimmter Aspekte oder auch Fähigkeiten geht und vor allem nicht unbedingt so Leidensdruck vorhanden sein muss. Und bei der Psychotherapie geht es ja wirklich darum, bestehende Störungen oder Probleme zu bearbeiten und Leid zu reduzieren. Oder
ja, genau. Genau, das ist eigentlich so der zentrale Unterschied. Coaching wird ja auch gleichgesetzt mit Entwicklung von Persönlichkeit, Entwicklung von besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten, wird oft im beruflichen Kontext eingesetzt, aber nicht nur. Und die Übergänge sind da letztlich fließend. Also wo, wenn ich zum Beispiel ein Abgrenzungsthema habe bei der Arbeit, dann wo ist das nur eine Verbesserung meiner Optionen und wo ist das, belastet mich das schon, dass ich es verändern will. Also insofern ist da, wie ich schon sagte, die Übergänge sind fließend, aber genau bei der Therapie geht es halt vor allem darum, dass Leid gelindert wird. Und Coaching macht man häufig auch in Blöcken, dann macht man mal 5 Stunden in gewissen Abständen. Therapie ist ja meist dadurch gekennzeichnet, dass es ein längerfristiger Prozess ist. Also viele kommen eben erst, wenn sich die Thematik schon chronifiziert hat, und das ist natürlich dann umso schwieriger und langwieriger, da wieder rauszukommen. Also je früher man quasi Hilfe ergreift, desto leichter lässt sich dieses problematische Muster noch lösen.
Ja klar, okay, verstehe. Bettina, jetzt ist ja für viele Menschen die Vorstellung schwierig, einer fremden Person Gefühle anzuvertrauen, sich öffnen zu müssen oder auch Dinge zu erzählen, die man vielleicht seinen besten Freunden gar nicht anvertrauen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es echt Angst macht. Wie erlebst du das so in deiner Praxis?
Also es ist ganz interessant. Ich erlebe das häufig, dass so vor der ersten Sitzung, dann frage ich auch, waren Sie schon mal beim Therapeuten? Wenn dann kommt nein, dann sage ich, wie geht's Ihnen jetzt? Und dann kommt häufig, ja, ich bin doch sehr aufgeregt. Mhm. Und dann sage ich oft, ja, am Ende der Stunde werden Sie nicht mehr aufgeregt sein. Und dann frage ich am Ende nochmal und dann hat sich das auch verspielt, diese Aufregung. Das ist eigentlich überwiegend so. Klar, da ist so die Sorge, alte Wunden aufreißen, man hat das alles schön weggepackt und man hat natürlich auch Angst, dann in der Therapie dann übermannt zu werden von seinen Gefühlen.
Ja, dazu muss man auf jeden Fall irgendwie bereit sein. Ich glaube, was aber schon mal helfen kann, ist mir irgendwie auch zu wissen, dass man als Klient auch selbst steuern kann, wie viel man zu welchem Zeitpunkt preisgibt. Also auch, wozu man in welchem Moment bereit ist. und damit ja auch mitbestimmt, wie schnell der ganze therapeutische Prozess an sich voranschreitet. Also man geht ja eigenverantwortlich da rein und ist dem Therapeuten ja auch nicht ausgeliefert oder so. Also ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, kann das die Angst ja schon mal echt lindern.
Ja, das finde ich total wichtig, diese Formulierung eigenverantwortlich. Weil ich kann ja meinem Therapeuten auf Augenhöhe begegnen und ich kann ja in der sogenannten Auftragsklärung, wenn es also darum geht, warum sind Sie überhaupt hier, kann ich ja auch sagen, da und darüber möchte ich sprechen, das und das sind meine Ziele, das sollte man sich auch vorher überlegen, weil das einfach hilfreich ist ja für einen selbst, sich schon mal zu sortieren und man kann auch Grenzen setzen, also wenn da Themen sind, die einen zu sehr belasten noch, kann man auch nicht darüber sprechen oder auch das explizit ansprechen, es gibt da noch was, da möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht drüber sprechen und das sollte der Therapeut auch respektieren.
Auf jeden Fall. Ne? Und natürlich ist es ja trotzdem wichtig, so diese belastenden Aspekte aufzuarbeiten, zu verarbeiten, auch zu verstehen, was eigentlich los ist, um halt letztendlich auch Besserungen erfahren zu können und aus diesen alten Mustern ausbrechen zu können. Aber es hat alles seine Grenzen und man muss immer gucken, okay, wozu ist man gerade in diesem Moment bereit und wozu, genau, ja, inwieweit kann ich mich gerade überhaupt öffnen?
Genau, ne? Und es kann auch sein, dass es dann erneut nochmal schmerzt, über das Belastende zu sprechen, aber das soll ja auch nicht der Endzustand der Therapie sein, sondern da fängt man ja dann dran an zu arbeiten und viele erleben oder die meisten erleben auch, dass das eine Erleichterung ist, über Themen zu sprechen. Also wie oft habe ich auch schon gehört, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ja, und dafür dann auch nicht verurteilt zu werden, nicht bewertet zu werden, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also die Klienten erleben es auch als Gewinn, nicht mehr alleine zu sein mit diesem Geheimnis oder diesem Thema und Unangenehmes zu teilen und das auch vielleicht neu bewerten zu können, neu einordnen zu können, sich damit selbst auch zu akzeptieren, sich nicht schämen zu müssen und letzten Endes Lösungen zu finden gemeinsam mit dem Therapeuten, ne? Oder durch den Impulse zu bekommen für Lösungen.
Du hast gerade den Satz gesagt, dass Klienten manchmal zu dir sagen, sowas habe ich noch nie jemandem erzählt oder sowas. Ich finde, darin wird auch nochmal ganz krass deutlich, wie intim so eine Therapie auch wirklich ist, ne?
Ja klar, also das ist auf jeden Fall ein sehr intimer Prozess, weil es geht ja um mein Innerstes und deswegen...
Was man sonst ja immer versteckt oder meistens versteckt und nicht offenlegt irgendwie, ne?
Genau, ne? Oder das ist ja sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind ja gehen ja eher offener mit ihren Themen um, andere weniger.
Ich glaube, was sich auch ganz oft gefragt wird, ist, ob die eigenen Geheimnisse wirklich sicher sind. Obwohl diese Sorge eigentlich ziemlich direkt und schnell beseitigt werden kann, weil Therapeuten ja einfach unter Schweigepflicht stehen. Richtig. Das heißt, sie machen sich strafbar, wenn sie irgendwas verraten würden.
Ganz genau. Ja. Also ich habe qua Beruf als Therapeut Schweigepflicht, das ist so.
Genau. Und also es gibt ja, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber es gibt, glaube ich, ein, zwei Ausnahmen. Das ist bei Suizidgefahr. Genau. Und bei Fremd- oder Selbstgefährdung.
Genau, das wäre ja, Suizidgefahr ist ja Selbstgefährdung, ne? Oder Fremdgefährdung, ich könnte jemand anders etwas antun. Da muss der Therapeut dann in Aktion treten, damit das nicht passieren wird.
Wirst du das oft gefragt, ob die Geheimnisse bei dir wirklich sicher sind oder ob man dir, also oder merkst du Zweifel dahingehend bei deinen Klienten?
Also manchmal wird schon gesagt, das ist jetzt bitte etwas, was für mich ein besonderes Geheimnis ist oder sehr, sehr vertrauenswürdig behandelt werden muss, aber dann kann ich ja immer nur wieder entgegnen, ja, ich stehe ja unter Schweigepflicht.
Okay, ne? Ja.
So. Und ein weiterer Punkt ist die Angst vor Bewertung, ist ja eben schon so ein bisschen angeklungen, Angst vor Bewertung und Verurteilung, also sich schwach zu zeigen. Ne? Manche sagen dann, oh Gott, dann fange ich da an zu weinen. Dann sage ich immer, naja, meine Kleenex-Box, die steht jetzt hier nicht umsonst mit auf dem Tisch und die ist auch heute schon mehrfach benutzt worden. Dann Themen sind eben auch schambesetzt. Das geht zum Beispiel um Drogenkonsum oder um Sexualität. Ne? Und das ist häufig verbunden mit Selbstbewertung, Selbstabwertung, mit Zweifeln, mit dem Gefühl von Minderwertigkeit bis hin zu Selbsthass. Und so, das kann ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin moralisch verwerflich. Aber das ist ja etwas, wo ein Therapeut ganz anders mit umgeht, als das vielleicht im Bekanntenkreis ist. Denn wir bewerten ja nicht. Wir versuchen eher zu verstehen, welchen Mustern jemand folgt. Also warum tut er das? Was hat das für den, also für einen Sinn?
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, also letztens hat mir eine Klientin erzählt, dass sie Alkohol trinkt, mehr als ihr lieb ist und dass sie das eben zu bestimmten Zeitpunkten macht, manchmal auch in Verbindung mit Arbeit sogar. Und dann ist ja eben die Frage, wozu ist der Alkohol dann gut? Ja, das ist ja ein Muster, was letzten Endes destruktiv ist, weil es gesundheitlich mir nicht gut tut und ich abhängig werde davon. Aber ich erhoffe mir ja in dem Moment einen Vorteil davon, sonst würde Psyche das so nicht machen. Ne?
Also beispielsweise und leistungsfähiger sein, mehr Mut haben oder sowas.
Kreativ sein, ja, in dem Moment oder auch, wenn das abends ist, sich zu betäuben. Mhm. Ne? Dann muss man eben gucken, wie kann man anders kreativ werden, wie kann ich mein Arbeitssetting so gestalten, dass mir Ideen kommen, ohne dass ich was trinke. Oder wenn es eben abends ist, um sich zu betäuben, zu überlegen, warum muss ich mich denn betäuben? Was ist denn in meinem Leben, in meinem Alltag so negativ, dass ich davor flüchten möchte? Weil wir sagen immer, Sucht ist Flucht vor irgendwas. Mhm. Und dann guckt man eben dahin. Das meine ich mit Mustererkennung. Ne?
Das heißt, ein Therapeut analysiert quasi die Muster und die dahinterliegenden Funktionen so ein bisschen.
Genau. Ne? Und er wird nicht bewerten und sagen, wie können Sie das tun? Mhm. Ne? Also das tut ja der Klient im Grunde schon selbst, indem er sich so negativ sieht. Ne? Mhm. Also es geht um eine Veränderung auf der Ebene. So funktioniert Therapie.
Okay. Ich glaube, was auch oft mit dieser Angst, bewertet oder verurteilt zu werden, einhergeht, ist doch so die Sorge, irgendwie ja nicht normal zu sein, aus der Norm auszubrechen und dadurch dann anzuecken oder sich zu blamieren.
Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also bin ich normal? Und dazu muss man jetzt zum Beispiel in Bezug auf Scheidungen, die Hälfte aller Menschen in der Großstadt lassen sich scheiden. Was ist denn heute normal? Ja, oder jeder Dritte laut Bundesgesundheitsministerium wird im Laufe seines Lebens einmal an einer psychischen Störung erkranken.
Jeder Dritte?
Ja, also von daher, vielleicht sagen das ja Menschen im Umfeld, wie du willst zur Therapie, die sind doch alle selber bekloppt oder das machen nur Verrückte oder so, aber das ist Therapeuten völlig fern, sondern die kennen sich ja mit den allen möglichen Lebensgeschichten aus und wie ich das eben beschrieben habe, darum geht es ja gar nicht um die Bewertung, sondern es geht um das Verständnis und auch, was das für Funktionen sind für die Person und was man da machen kann, damit letzten Endes dieser seelische Druck schwindet und einfach mehr Lebensqualität wieder entsteht.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass man Angst vor diesem Satz hat, das machen nur Verrückte oder sowas. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so eher noch die ältere Generation denkt. Also ich habe das Gefühl, dass bei jüngere Menschen, das ist irgendwie normaler und akzeptierter. Ich glaube, die Therapie hat einen anderen Stellenwert und Ruf als damals, auch wenn es immer noch auf jeden Fall ausbaufähig ist. Aber ich glaube, da hat sich schon ganz viel getan dahingehend, oder?
Ja, also es hat sich viel getan. Der Umgang ist offener geworden. Es gab da ja auch Ereignisse, die medial begleitet wurden, wie damals der Fußballer Robert Enke, der sich 2009 das Leben genommen hat. Da fing man an, öffentlich über Depressionen zu sprechen. Da wurden Vorurteile deutlich abgebaut. Also da hat sich schon mehr Verständnis entwickelt, mhm, sodass im Zweifel auch mehr Menschen, die vorher schon die Probleme hatten, sich getraut haben, dahin zu gehen. Das ist ein Aspekt. Trotzdem bin ich erstaunt, wie tabuisiert es teilweise doch noch ist. Und ich denke mir, es ist ja eher schlau und auch stark, sich Hilfe zu holen und sich nicht als schwach zu sehen. Denn ich helfe mir ja langfristig damit und habe ich das Thema Steuern, gehe ich zum Steuerberater, habe ich irgendwas körperlich, gehe ich zum Arzt, möchte ich eine Wohnung kaufen oder mieten, dann habe ich Kontakt zu einem Makler. Also das ist alles legitimiert und völlig in Ordnung, aber beim Therapeuten hört es trotzdem oft auch nochmal auf dann mit diesem Selbstverständnis.
Guter Vergleich auf jeden Fall. Ja, genau im Gegenteil, das zeugt dann letztendlich von extremer Stärke und auch Reflexionsfähigkeit. Erstens zu sehen und sich eingestehen zu können, dass da gerade irgendwas schief läuft und sich dann noch irgendwie Hilfe zu suchen und diese auch annehmen zu können, das ist ja extrem stark.
Ja, absolut. Ne? Und man geht ja dann mit seinem Werkzeugkoffer irgendwann weg und dann kann man sich eben selber helfen. Das ist ja das Ziel. Man muss schon überlegen, mit wem man darüber spricht. Also das kann ja jeder selbst entscheiden und ich sage auch, manchmal ist es so, dass Klienten sagen, ja, mein Partner will alles wissen. Das ist jetzt ein Raum, der ist nur für ihn da und man muss nicht alles teilen, ne? Weil oft dann wieder die andere Perspektive da reinkommt, dann entsteht eher noch Unsicherheit oder Verwirrung oder der Partner möchte das zum Beispiel nicht oder das erlebe ich auch häufig bei Eltern, die dann sagen, was erzählst du hier über unsere Familie? Mhm. Aber es geht ja nicht darum, jemanden schlecht zu machen, sondern nur sich selber zu verstehen und dass es einem selber wieder besser geht. Genau. Aber man muss zum Beispiel bei der Arbeit gucken, weil wir haben da häufig noch die Thematik, naja, die Person ist nicht mehr leistungsfähig, wenn die eine psychische Diagnose hat. Also da sollte man.
Du meinst, wenn man das jetzt im Arbeitskontext offenlegen würde?
Ja, genau. Also es gibt schon Chefs, die da auch sehr, sehr gut mit umgehen, aber das ist nicht zwangsläufig der Fall. Das muss jeder für sich vor dem Hintergrund seiner Art, wie er ist, wie er Dinge offenlegt und ob das eben der richtige Ansprechpartner ist oder ob das in der Situation Sinn macht, dann entscheiden. Also letztlich geht es ja darum, sich zu öffnen, sich selber zu verstehen, sich selber auch zu akzeptieren. Und das sind wesentliche Bausteine dafür, die eigene Angst zu überwinden. Also mit seinen eigenen Fähigkeiten und auch Schrulligkeiten umzugehen. Jeder ist einzigartig und das darf er auch sein.
Ja, und sich auch nicht dafür zu verurteilen, Hilfe zu brauchen oder Hilfe anzunehmen, ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, absolut.
Auch eine Sorge der Menschen kann es, glaube ich, häufig sein, dass der Therapeut oder die Therapeutin manipulativ sein könnte und einen ausnutzt oder lenkt. Hast du damit irgendwie Erfahrung?
Weniger, aber das spielt auch schon mal eine Rolle. Und ich finde das so interessant, als könnten Therapeuten, als wären wir Magier oder Klempner oder Mechaniker und könnten bei jemand anders irgendwo irgendwelche Schräubchen drehen und damit die Probleme lösen. Also das kann der Mensch ja nur selbst. Wenn ich nicht therapiebereit bin, dann werde ich mir auch nicht helfen lassen können. Ne?
Genau, Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Ne?
Ja, genau, darum geht es ja letzten Endes. Und ich erlebe das auch immer im Privaten. Also ich war mal auf einer Party und da ist mir eine Frau begegnet und wir haben uns ganz nett unterhalten und dann sagte sie irgendwann, was machst du denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Psychologin. Dann hat sie sich auf dem Absatz umgedreht und war nicht mehr gesehen. Also das fand ich dann schon ganz interessant.
Warum? Weil sie Angst hatte, oder was?
Ja, gehe ich mal von aus, da sind wir wieder beim Thema Angst. Und es gibt ja da so zwei Dimensionen sozusagen. Das eine ist, die durchschaut mich und jetzt muss ich mich schämen oder so. Ich möchte da gar nicht mich öffnen. Und das andere ist, das erlebe ich auch ohne Psychologin, da kann ich ja jetzt gleich mal mein ganzes Leben erzählen.
Gratis also, Therapiestunde.
Ja, genau. Und ich auch egal, wie die Leute da auf mich zukommen, wenn sie denn noch mit mir sprechen danach, ich sage immer, ich arbeite hier gerade nicht. Natürlich gucke ich Menschen mir genau an, aber wie gesagt, ich bin ja nicht im Job.
Aber es ist krass, dass du es so erlebst, weil es ist ja irgendwie so dieses klassische Klischee, finde ich, was man auch oft hört, wenn man jetzt beim Psychologiestudium anfängt, dass es genauso sein wird, dass ja alle Leute irgendwie denken, dass man einen durchschauen kann und lesen kann, was weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht so wirklich erlebt. Aber ich bin auch noch kein Therapeut. Vielleicht kommt das dann noch.
Ja, ich bin ja ein paar Generationen älter gefühlt. So, ne? Und es geht eben nicht darum, die Kontrolle über sein Leben abzugeben, sondern es geht genau um das Gegenteil, die Kontrolle über sein Leben wieder zu gewinnen. Mhm. Und wie ich eben schon gesagt habe, so man und du auch, ne? Also man bleibt nicht ewig in Therapie, ganz im Gegenteil. So wenig wie notwendig ist, ist eigentlich das Ziel. Und man hat eben diesen Werkzeugkoffer, diese Tools zur Verfügung und weiß dann, oh, in dieser Situation brauche ich jetzt im übertragenen Sinne einen Hammer und hier brauche ich einen Schraubenzieher. Und, ne, und vorher, wenn man beginnt, ist das alles unten im Keller unordentlich und jetzt beginnt man das zu sortieren und dann weiß man, wie kann ich mich aus bestimmten Situationen rausholen und wie kann ich auch in anderen Situationen wachsen, ne, dass es mir besser geht. Ja, und wenn es so ist, dass einem in Therapie, also dem Klienten, etwas komisch vorkommt, dass er sich nicht verstanden fühlt, dann ist das auch ganz wichtig, das anzusprechen.
Boah, ganz guter Punkt. Wo ich glaube, dass das ganz vielen Klienten, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Klienten schwerfällt, sich irgendwie zu öffnen, auch so die eigenen Bedenken und Wünsche zu äußern, obwohl das ja extrem wichtig ist, weil sowas auch in Therapieerfolg total einschränken
absolut,
kann.
Absolut, absolut. Also ich sag immer, sagen Sie mir alles, ne? Nennen Sie mir auch die Kritik, weil nur
damit
dann,
man ja auch dann zusammen dran arbeiten kann,
ja,
und es verändern kann.
Ja,
ne?
Ja, richtig. Also da habe ich einen Fall gehabt, die Klientin war einmal da, dann kam sie das nächste Mal und sagte, gleich zu Beginn der Sitzung, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht unsere letzte Sitzung ist, weil ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Ja, beim letzten Mal, beim ersten Mal. Und dann sagte sie, es ist nämlich so, ich wirke nach außen immer total stark, das bin ich aber gar nicht. Ja, mir war das schon klar. Das Interessante war, dass sie ja direkt selbst mit ihrem Grundthema angefangen hat. Ich zeige mich nach außen stark, nach innen bin ich es aber gar nicht. Und ich hatte sie schon gesehen, mir ging es in der ersten Sitzung eher darum, sie zu stabilisieren, weil ich gesehen habe, wie schlecht es ihr ging, weil sie ihren Partner verloren hatte, ging es mir im ersten Schritt um die Stabilisierung, aber so konnten wir daran arbeiten. Warum muss sie sich immer stark zeigen? Was liegt darunter? Das sind dann Themen, die sind schon ganz alt. Warum dürfte man zum Beispiel als Kind nicht schwach sein oder so? Ja. Und all das kann man dann ja super bearbeiten.
Das heißt, sie hat aber eigentlich von dir erwartet, dass du es direkt ansprichst oder siehst, dass sie sich immer als sehr stark gibt nach außen hin, aber es gar nicht ist oder was. Und das hat sie gestört damit kam sie in die Therapie rein und dadurch wurde das dann quasi zum Thema.
Ja, sie hatte Angst, dass sie jetzt wieder nicht gesehen wird oder dass alle, also dass ich eben wie alle sage, wieso, die ist doch total stark, ja, hat doch gar kein Problem. War nicht der Fall, ich bin anders vorgegangen, aber es hat uns natürlich total geholfen, diese Öffnung in diese Richtung zu gehen und zu verstehen, wo kommt das her und wie kann ich das überwinden. Ich darf mich jetzt auch mal schwach zeigen nach dem Tod meines Partners. Und ein anderes Beispiel war ein Klient, der kam rein, der ist aber schon länger bei mir, der kam rein und hatte einen ganz tollen Anzug an. Und dann sagte ich ihm, boah, Sie sehen super, super Style heute so. Und dann sagte er irgendwann am Ende der Stunde, also ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, dass Sie denken, dass ich ja eigentlich total schlecht gekleidet bin. Und dann sagte ich, wie kommen Sie denn da drauf? Naja, Sie haben ja gesagt, dass ich heute gut aussehe. Mhm. Und das Interessante war, ich habe ihm dann auch beschrieben, was mir gefällt daran, an dem, was er anhat. Aber ich habe gesagt, ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen, was Sie die letzten 3 Stunden anhatten. Also es ging mir auch überhaupt nicht um einen Vergleich von vorher nachher. Aber damit wurde deutlich, wie sehr er sich selbst bewertet. Und dass er in einem Kompliment gar kein Kompliment sieht, sondern eine Kritik. Und auch daran konnte man total gut weiterarbeiten.
Ja, sowas offenbart richtige Themen irgendwie, ne?
Absolut, ja. Ne? Also wenn ich immer interpretiere und ich leider in der Interpretation der Aussage des anderen immer in einem schlechten Licht dastehe und das dann auf mich beziehe oder mich selber als nicht genügend empfinde. Und das ist auch ein Kernthema dieser Person. Also super, kann man super mitarbeiten.
Sehr interessant. Super interessant.
Also da muss man sich wirklich als Klient auch trauen, das zu sagen, weil es bringt einen nur weiter. Und wenn der Therapeut damit ein Problem hat, dann muss man überlegen, ob das dann auch der richtige Therapeut ist.
Auf jeden Fall, ja. Nee, also wenn das nicht klappt, dann sollte das wahrscheinlich auch eher abgebrochen werden, oder? Beziehungsweise sich einfach neu umgeschaut werden.
Genau, ne? Weil man muss ja auch vertrauen können. Man muss ja zufriedenstellende Impulse bekommen.
Das ist das Wichtigste. Also wenn man sich nicht öffnen kann, wenn man sich nicht angenommen fühlt, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann macht das ganze Setting an sich ja gar keinen richtigen Sinn.
Nein, ne? Also es muss schon darum gehen, dass der Therapeut da, dass man mit dem Therapeut das auch mitgestalten kann und darf. Ne? Denn je mehr Input ich gebe, desto mehr werde ich auch profitieren von der Therapie. Also letzten Endes geht es ja darum, so häufig auch die negativen Annahmen über mich selbst oder eben auch im Sinne von Ängsten, diese körperlichen Befindlichkeiten, mich daraus zu lösen und auch die Schutzmuster, die ich entwickelt habe, da kann ich auch noch ein Beispiel zu bringen. Also ich habe einen Klienten, der sich sehr unter Druck gefühlt hat bei der Arbeit, ne? Und der Therapieerfolg ist dann letztlich, dass er lernt, Grenzen zu setzen, ja, dass er Nein sagen darf, dass er auch mal pünktlich gehen darf wie andere, dass er am Wochenende nicht sein Handy anhaben muss. Und auch das hat ja damit zu tun, warum überarbeite ich mich? Warum verausgabe ich mich total? Es wird zwar leider heute immer mehr gefordert, ne, und die Burnout-Rate, die steigt ja auch permanent, aber das ist jetzt das Thema dabei, dass er sieht, ich darf mich zeigen, ich darf mich abgrenzen und interessanterweise Menschen dadurch eigentlich eher an Souveränität und Profil gewinnen, auch wenn sie sich das erst nicht trauen. Und das ist dann so der Weg, wie man in der Therapie vorgeht, sich daraus zu lösen. Aber dazu muss man natürlich auch alles, was der Klient denkt und fühlt, verstehen können. Und je mehr Material ich da zur Verfügung habe, umso besser kann ich damit arbeiten.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Worauf sollte man denn deiner Meinung nach bei der Wahl eines Therapeuten oder einer Therapeutin achten?
Also die muss natürlich vom Typus entsprechen. Ne? Es hat ja auch was mit Geschmack so zu tun. Mhm. Und man muss vertrauen können, man muss sich öffnen können. Eine Empathie seitens des Therapeuten, also mitfühlend zu sein, sollte vorhanden sein. Und natürlich auch eine Wertschätzung, nicht, dass man nicht bewertet wird.
Ne? Das sind ja alle so Aspekte, die ja irgendwie auch zur Beziehung des Therapeuten zählen. Das fand ich ganz spannend, dass die Beziehung zum Therapeuten der stärkste Wirkfaktor in einer Therapie ist. Und zwar auch Therapieschulen übergreifend, also egal ob Verhaltenstherapie, systemisch oder tiefenpsychologisch. Es geht gar nicht so unbedingt um die Interventionen, die durchgeführt werden, sondern wirklich darum, dass man jemanden hat, den man sich öffnen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man ja einfach in die Therapiestunde kommt, in der Atmosphäre, wo die einfach gut ist und man da quasi ja seine eigenen Probleme aufarbeiten kann.
Absolut. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Denn manche Klienten, die melden sich dann und sagen, ja, ich brauche eine Verhaltenstherapie. Das wird dann manchmal auch von Ärzten empfohlen, aber es geht wirklich zentral um diese Beziehung. Was habe ich davon, wenn die Richtung eigentlich passen soll, aber ich mich nicht öffnen kann? Und ja, also da diesen Aspekt sollte man genau im Auge behalten. Und dann gibt es aber noch andere Punkte, die wichtig sind und die zum Therapieerfolg beitragen. Also das eine ist, dass man die Motivation wirklich hat, die Dinge zu klären und dass das auch passieren kann. Also, dass man versteht, welche Faktoren dazu beitragen, dass ich nicht aus meinen Problemen rauskomme. Also zum Beispiel, warum hören die Ängste nicht auf? Oder warum trinke ich immer weiter?
Das wäre jetzt seitens des Klienten.
Ja, genau. Ne? Und dann, dass dann auch der Therapeut und der Klient zusammen in der Lage sind, das zu klären. Also zu verstehen und das Problem aufzumachen. Ne?
Die Grundlage dafür wahrscheinlich ja auch wieder die Beziehung.
Genau, das gehört alles zusammen. Und die Probleme müssen auch erfahrbar werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Problemaktualisierung. Also, dass man wirklich bestimmte Situationen benennt. Oft kommen die Leute und sagen so abstrakt, ich habe Angst. Dann sage ich, ja, in welchen Situationen ist das abhängig von bestimmten Personen? Was passiert denn dann genau, was sie Angst haben? Also das muss ganz konkretisiert werden. Und es ist super, wenn die Leute mit Beispielen kommen, weil manchmal sind es ganz banale Alltagsbeispiele.
Weil es dann nochmal erfahrbarer wird? Oder?
Genau, dadurch wird es erfahrbar, weil es gibt ja keine Seele an sich. Die Seele zeigt sich ja immer in etwas, was passiert. Mhm. In einem Muster, in einer Funktion, wie dann zum Beispiel dem Trinken, in einer Struktur, wie in der Familie, wo es bestimmte Rollen gibt. Das ist ja das, was man benennen muss und was man nicht nur verstehen muss, sondern was man auch fühlen muss. Mhm. Und wenn man das fühlt, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter an der Stelle. Also das ist auch wichtig, typische Situationen zusammen besprechen. Und dann eben anfangen zu gestalten, das heißt neue Wege zu finden. Wie kann ich jetzt mit diesen Problemsituationen, was weiß ich, habe wieder Streit mit meiner Mutter und traue mich nichts zu sagen. Wie kann ich denn da jetzt mit anders umgehen? Weil ich gehe wieder unbefriedigt oder wütend daraus. Und wie kann ich jetzt mal was anders machen in kleinen Schritten, damit ich mit einem anderen Gefühl daraus gehe? So. Und das Letzte ist die sogenannte Ressourcenaktivierung. Also, dass man wirklich guckt, was brauche ich denn? Wie kann ich meine Kraftquellen, wie kann ich schöpfen daraus? Also mache ich gerne Sport? Kann ich was mit dem Meditieren anfangen? Kann ich Bücher dazu lesen? Weil, und da muss, das muss man wirklich bergen, dass die Klienten das finden oder auch wiederfinden, Sachen, die so verschütt gegangen sind, weil ich kann ja dem Klienten als Therapeutin nicht sagen, lesen Sie doch mal ein gutes Buch dazu. Dann sagt er mir, ja, sorry, ich lese nicht. Mhm. Also so, es geht nicht um Beratung und um super Tipps, sondern genau. Es geht darum, wirklich mit dem Klienten zu gucken, was passt denn für ihn? Was braucht er? Und wo kann er, also wenn ich das jetzt auf Sport übertrage, wenn ich jetzt eine Kraftsportart machen müsste, da hätte ich überhaupt keine Freude dran. Und das würde ich eben nur so lange machen, bis ich dann wieder denke, nee, oh, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also, aber es gibt eben Dinge, die machen den Menschen Spaß. Und die, oder da können sie Freude entwickeln, da können sie sich verbinden, mit sich selbst und mit anderen verbinden. Und das ist genau das Wichtige, wo man zu sich selber kommt und raus aus diesem Problem. Also diese verschiedenen Punkte, die wir genannt haben, die sind total wichtig. Und wenn das in einer Therapie gewährleistet werden kann, dann werde ich da auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel kommen, dass ich einfach mehr Lebensqualität habe.
Also ich finde, zusammenfassend kann man einfach auch nur wirklich nochmal sagen, es ist wirklich aber wichtig, jemanden zu finden, bei dem man sich wohlfühlt, mhm. dem man sich anvertrauen kann, wo man sich öffnen kann, wo man keine Scham oder ähnliche Gefühle hat. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass die Suche nach einem Therapeuten teilweise sehr, sehr mühsam sein kann und viel Kraft erfordert, gerade in Situationen, wo es einem nicht so gut geht.
Aber es lohnt sich.
Aber es ist letztendlich der einzige Weg und das Einzige, wie man da irgendwie rauskommen kann.
Und was auch wichtig noch ist, ist, dass ich den Fortschritt sehe in der Therapie als Klient. Ich sehe die Veränderung, es wird besser. Ja, und dann kann man sonst auch mal eine Zwischenbilanz machen und sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Das mache ich auch häufiger mit den Klienten, ne? Dass man sagt, okay, welche Punkte wollten Sie hier bearbeiten und wo stehen Sie bei den verschiedenen Punkten? Also, wie geht es Ihnen jetzt bei der Arbeit? Wie geht es Ihnen in der Beziehung? Wie können Sie sich entspannen? Wie ist das mit der Angstthematik? Wo wird die weniger? Wie können Sie sich selber steuern auch? dass dann eben die Ängste nicht mehr so stark auftauchen und auch nicht mehr so langanhaltend sind. Also das sind die Punkte, die total wichtig sind, wo man dann auch sieht, es ist das eine ist das Wohlfühlen, das miteinander arbeiten können und das nächste ist eben das, ich gehe weiter Schritt für Schritt bis an den Punkt, wo ich dann merke, und das finde ich auch interessant, dann frage ich, wenn ich schon spüre, die Therapie geht dem Ende zu, dass ich frage, was wollen Sie überhaupt heute hier? Wo kann ich Ihnen noch helfen? Und manchmal sagen die Klienten auch, ja, ich merke, also am Anfang habe ich immer gedacht, auf dem Weg, das muss ich ihr sagen, darüber möchte ich sprechen. Und jetzt bin ich hier hingekommen mit dem Gefühl so, ja, was gibt es eigentlich überhaupt noch für Themen? Und da merke ich, dass die Klienten anfangen, sich loszulösen und ihren eigenen Weg gehen. Da brauchen die mich nicht mehr.
Mhm. Bettina, das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Ja. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich danke dir für das nette Gespräch.
Ich auch. Und ich möchte gerne noch die nächste Folge ankündigen. Da geht es um die Angstfalle Partnerwahl. Also warum ist mein Freund wie mein Vater oder meine Freundin wie meine Mutter? Und wir wollen darüber sprechen, wie sich unsere Kindheit auf unsere Partnerwahl auswirkt und was da auch das mit Ängsten zu tun haben kann, also was für Ängste darunter liegen können. Ne?
Sehr, sehr spannend. Ich freue mich.
Okay, ich mich auch.
Tschüss.
Tschüss.